Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach, Sie hören die Predigt vom 25. Oktober von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten.
Meine Frau und ich waren vor 2 Wochen in Potsdam und haben da so ein bisschen Sightseeing gemacht. Und dann kamen wir auch an den alten Markt und da steht das alte Rathaus. Da seht ihr noch so einen kleinen Rest vom alten Rathaus. Und ganz oben drauf ist diese goldene Figur. Die ist mir da aufgefallen. Dann habe ich sie gleich mal festgehalten, da ist sie etwas näher, ein Atlas. So heißt diese Figur, die da die Weltkugel trägt. So näher rangekommen sind wir nicht, da konnte man sie mal von der Seite sehen. Und als wir diesen Atlas da beobachtet haben, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das in der griechischen Mythologie kein Gott ist und kein Mensch, sondern ein Titan, was immer die genau sind. Und dieser Titan trägt hier also die Weltkugel. Und als wir das so gesehen haben, hatten wir 2 Fragen. Die erste Frage ist, warum trägt er eine Weltkugel? Wenn der aus der griechischen Mythologie kommt, dann wusste man noch nichts davon, dass die Erde eine Weltkugel ist. Wieso trägt er eine Weltkugel? Und dann habe ich dem zumindest nachgeforscht und dann habe ich dieses Bild gefunden. Da seht ihr auch den Atlas, da trägt er aber die Welt als Scheibe und das Himmelsgewölbe drumherum. Also in Wirklichkeit wurde der bestraft irgendwie, weil er irgendwas falsch gemacht hat oder sonst was, wie diese Geschichten da immer gehen, und soll also die Weltscheibe tragen und dann das Himmelsgewölbe drumherum. Also wenn wir einen Atlas sehen, der so eine Kugel trägt, dann ist das ein neuzeitlicher Atlas, nachdem man also wusste, dass es die Welt eine Kugel ist. Und er hat ja gut zu schleppen. Und die zweite Frage, die uns gekommen ist, warum setzt man diese Figur oben gerade auf das Rathaus drauf? Also in der Zeit 1700 irgendwas, als das alles gebaut wurde, wer da mal in Potsdam unterwegs ist, Sanssouci und so, da stehen überall solche Götter rum, oder hier in Nymphenburg, da das Schloss, überall stehen, das war damals total in. Also, aber warum gerade diese Figur? Habe ich jetzt keine richtige Antwort gefunden, aber ich habe zumindest herausgefunden, dass derjenige, der es verantwortet hat, Friedrich II., der Große oder der alte Fritz war, der hat das also zumindest gut geheißen, dass das so gemacht wird. Und er hat ja diesen Spruch geprägt, ich bin der erste Diener des Staates. Also ich bin jetzt nicht nur der König, der Herrscher, sondern ich diene eigentlich dem Staat. Und vielleicht soll das zum Ausdruck kommen, welche Last der nicht nur der Friedrich, sondern seine Behörden zu tragen haben, wenn sie jetzt den Staat haben. Er war trotzdem absolutistischer Herrscher, das sei jetzt mal davon unbenommen. Also sie haben eine schwere Last zu tragen. Und vielleicht wollten sie das mit diesem Atlas oben auf dem Rathaus ausdrücken. Die Last war übrigens so schwer, dass der erste Atlas, den sie da oben drauf gesetzt haben, irgendwann nach 10 oder 20 Jahren runtergekracht ist. Der war so schwer, dass er sich nicht gehalten hat, sodass das jetzt schon die zweite Figur ist, die da oben ist, die ein bisschen leichter gebaut wurde. Lasten tragen, das ist unser Thema heute. Schwere Lasten tragen. Wollen wir Lasten tragen, ja oder nein? Dieses Thema wollen wir uns etwas genauer ansehen und dann auch im Laufe dessen uns die Bibelstelle Matthäus 11, 28 bis 30 anschauen. Aber es geht heute eher um das Thema Lasten tragen. Wenn man das Wort Lasten nimmt, was ist das eigentlich? Was meinen wir jetzt heute Morgen oder was meine ich heute Morgen damit? Man kann da ganz viel drunter verstehen. Also man könnte jetzt physikalisch antworten, es geht um Erdanziehung oder sonst wie was, alles Mögliche mit Lasten. Oder wenn hier ein Banker unter uns ist, der kennt Zinslasten. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Begriff zu füllen. Heute Morgen soll es um die Belastung gehen von Geist und Seele. Also das, was uns innerlich eine Last macht. Und ich habe dazu mal ein wenig bei Wikipedia studiert und das Ganze mal versucht, ein bisschen zu sortieren. Ich lese uns das vor am Anfang, so ein paar Auszüge, und dann sage ich aber was dazu, weil die zum Teil etwas kompliziert sind. Und dort steht, physische oder mentale Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. Also wir alle sind Einflüssen ausgesetzt. Und das bewirkt etwas bei uns. Wir innerlich hinterlässt das Spuren. Das wird hier erstmal zum Ausdruck gebracht. Von außen, irgendwie durch unsere ganze Geschichte, die wir als Menschen haben. Und nur dann wird es zu physischen Belastungen, psychischen, wenn sie die Ressourcen beanspruchen. Das heißt, wenn es etwas bei uns bewirkt. Es gibt genug, was wir irgendwo mitkriegen, was aber völlig folgenlos an uns vorübergeht, was wir nur zur Kenntnis nehmen, ohne dass das irgendwas ausmacht. Nein, es ist dann eine Belastung, wenn es etwas bewirkt, wenn wir also herausgefordert werden, uns dazu zu stellen, ob bewusst oder unbewusst. Die Abhängigkeit von der Art der Belastung und den individuellen psychischen Voraussetzungen kann eine Belastung sowohl schädlich wie auch anregend wirken. Also je nachdem, wie die Belastung ist, was sie, wie schwer sie ist, ne, man gibt da bis zum Trauma, traumatische Erlebnisse, und wie der Einzelne darauf reagiert, das entscheidet, ob das eine schädliche Folge hat für uns innerlich oder eine anregende Folge hat. Also nicht jeder reagiert ja gleich auf etwas. Heutzutage gibt es ja das große Thema Resilienz. Also woran liegt das, dass manche Menschen mehr wegstecken können als andere? Manche reagieren auf die kleinsten Kleinigkeiten schon sehr intensiv und sie sind dadurch sehr belastet, und andere merken das noch gar nicht. Darüber wird sich viel Gedanken machen. Das ist hier gesagt, es kann anregend sein. Und wir brauchen sogar Belastung. Also anregende Belastung können langfristig zur persönlichen Entwicklung und Gesunderhaltung beitragen. Also das brauchen wir, dass wir herausgefordert werden. Wir brauchen das, dass wir uns Herausforderungen stellen müssen, dass wir uns einsetzen müssen, damit wir uns persönlich weiterentwickeln. Auch gerade schwere Lasten können ja dann auf Dauer dazu führen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Dass wir sagen, durch diese Erfahrung einer Krankheit oder eines Todesfalls oder Ähnlichem habe ich mich auch selber weiterentwickelt. Und es ist auch gesund, herausgefordert zu werden. Das merken alle, die vielleicht arbeitslos sind oder in Rentenstand gekommen sind und plötzlich merken, die Herausforderung ist nicht mehr da, ich muss mein Leben selber gestalten. Und wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Also wir brauchen positiv Herausforderungen, Belastungen, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir überhaupt gesund leben können. Aber es gibt natürlich auch Überbelastung oder Fehlbelastung. Die führen dann zur Ermüdung. Vielleicht merkt das der ein oder andere, wie diese Corona-Zeit uns langsam müde macht, langsam zermürbt, weil wir merken, irgendwie ist immer wieder was Neues und irgendwie haben wir langsam das satt. Wir haben keine Lust mehr darauf, dass wir uns ewig darüber Gedanken möchten. Bis hin, dass es zu psychosomatischen Erkrankungen führt. Das heißt, dass solche Belastungen, die eigentlich die Seele betreffen, den inneren Menschen betreffen, sich dann auch auf den Körper auswirken. Und das ist ganz dicht beieinander. Das wissen heute, mittlerweile wissen wir das mehr, als es früher wahrgenommen wurde, wie stark auch körperliche Leiden mit seelischen inneren Belastungen zu tun hat. Heute Morgen soll es vor allen Dingen um Belastungen von Geist und Seele gehen, die über das förderliche und das gesundheitliche Maß hinausgehen. Also nicht nur, wir wollen nicht in allererster Linie darüber reden, was sind so positive Belastungen, wie können wir uns herausfordern lassen, sondern mehr darum, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir innerlich belastet sind, was über das Maß hinausgeht, was es eigentlich gut ist für uns oder was unsere Gesundheit fördern würde. Also Umgang mit Fehlbelastung oder Überbelastung. Nun sind wir jetzt hier nicht bei einem Seminar von der Krankenkasse oder sowas, da wäre ich auch nicht der Richtige dafür, sondern wir sind hier in der Gemeinde zusammen. Und wenn wir da über Lasten nachdenken, kommt vielleicht demnächst die Frage oder die erste Frage, sind Lasten nicht grundsätzlich ein Zeichen von Sünde? Kann man nicht sagen, im Idealfall müsste es doch immer sowas wie ein paradiesische Zustände geben? Das war mal so gedacht und das müsste so sein. Und immer wenn es davon abweicht, dann hat das mit Sünde zu tun. Manche argumentieren so und dann ist der Sündenfall letztlich so der Generalschlüssel für alles. Also immer wenn irgendwas schief läuft, was halte, dann ist der Sündenfall daran schuld. Oder dann vielleicht bei manchen noch mehr der Satan oder sonst was. Also immer wird alles unter diesem Zeichen gesehen. Eigentlich müsste es ganz anders sein, eigentlich müsste es alles positiv sein. Im Extremfall kommt dann sowas wie so ein Wohlstandsevangelium dabei raus, dass man sagt, wenn es dir schlecht geht, dann ist irgendwas falsch in deinem Leben, dann musst du dagegen anbeten. Wenn du krank bist, dann musst du um Heilung beten. Denn eigentlich hat Gott sich das alles nicht so gedacht, eigentlich müsste es ideal sein. Das ist eine Engführung, dessen, was wir in der Bibel lesen. Natürlich gibt es da den Sündenfall, die Sünde als Folge auch davon. Aber die Bibel kennt nicht diese einzige Engführung, sondern sie sieht die Welt recht realistisch. Sie sagt, es ist erstmal auch so. Es gehört zum Leben dazu, dass manches nicht läuft. Ich habe uns mal einen, glaube ich, recht bekannten Bibelvers rausgesucht, der das in einer deutlichen Klarheit zum Ausdruck bringt. Psalm 90, Vers 10 nach der Basisbibel. Unser Leben dauert ungefähr 70 Jahre oder wenn wir bei Kräften sind auch 80 oder wenn wir in München leben auch 90. Im Ganzen aber ist es nur Arbeit und vergebliche Mühe. Ja, schnell geht es vorüber, wir sind im Flug dahin. Das klingt erstmal ein bisschen depressiv, ne, so, es war alles nur Arbeit und vergebliche Mühe, aber es ist schon ein realistischer Blick darauf, wie es ist. Wir leben und 70 und 80 Jahre war damals das Doppelte einer normalen Lebenserwartung. Also wer das erreicht, der ist schon sehr, sehr gesegnet. Aber wir haben viel Arbeit, wir haben viel Mühe, wir werden nie richtig fertig. Also einige, ich hier sehe, sind einiges älter als ich, aber ich glaube auch, du hast das Gefühl, eigentlich müsste ich noch den Keller aufräumen oder eigentlich müsste ich noch was in Ordnung bringen mit irgendwie. Wir werden nie richtig fertig. Und irgendwann ist es vorbei. Und wenn wir auf die ganze Weltgeschichte oder Menschheitsgeschichte oder in den Kosmos schauen, sind unsere 70, 80 Jahre, vielleicht 90, dann wirklich nur ein Hauch. Das ist auch ein Blick, den wir in der Bibel finden, eine realistische Wahrnehmung, wie es ist. Aber nicht nur im Alten Testament, wo man sagen könnte, naja, Prediger oder so, da wird es ja noch mehr in die Richtung, sondern auch Paulus, ich habe hier einen kleinen Auszug aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, 42 bis 44, rausgesucht. Das lesen wir, normalerweise hören wir das eher bei Beerdigungen, wo wir uns also darüber bewusst werden, dass unser Leben kurz ist und aufhört. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich, armselig, schwach. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich, erfüllt von Gottes Herrlichkeit, voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu geschaffener Leib. Hier geht es um Auferweckung. Hier geht es darum, dass es eine Auferweckung der Toten geben wird, dass wir das glauben, dass Gott einmal alle auferwecken wird und wir zum neuen Leben zu ihm kommen. Und Paulus setzt das hier gegenüber. Er sagt, heute ist unser Leben, ein natürliches Leben ist davon gekennzeichnet, dass es was mit Schwachheit zu tun hat, mit Vergänglichkeit, armselig sogar, also es könnte doch ganz anders sein. Aber das ist so. Und gleichzeitig leben wir mit dieser Perspektive, es wird dann ganz anders sein in Gottes Gegenwart, wenn die Auferweckung der Toten ist. Aber nicht nur das, sondern das muss man dazu sagen, Paulus macht damit auch deutlich, dass diese Auferstehungshoffnung schon heute in unser Leben hineinleuchtet. Also wir sind keine Existenzialisten, die alles nur sagen, alles irgendwie sinnlos, sondern die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung Gottes leuchtet schon heute in unser Leben hinein und gibt ihm eine neue Dimension. Also Lasten, ein Zeichen von Sünde, kann man immer irgendwie sagen, aber sie gehören erstmal einfach dazu. Das gehört zum Leben dazu, dass wir Lasten ausgesetzt sind. Natürlich kann es, und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal dick unterstreichen und sagen, kann es persönliche Schuld geben, die sich natürlich auswirkt auf mein Leben. Ich habe auch dazu mal einen Bibelvers herausgesucht, Psalm 38, 4b bis 5. Sämtliche Knochen tun mir weh, betet dort der Autor. Der Grund dafür ist meine Sünde. Ja, ich habe schwere Fehler gemacht. Sie sind mir über den Kopf gewachsen. Sie sind so schwer wie eine Last. Zu schwer für mich, um sie zu tragen. Natürlich wirkt sich Sünde in meinem Leben aus, wo ich dort, wo ich etwas falsch mache, wo ich persönliche Schuld habe und die mit mir rumschleppe, die wirkt sich natürlich auch psychosomatisch aus, hat auch Folgen darauf, wie es mir vielleicht auch körperlich geht. Wie gut, wenn wir Vergebung bei Jesus finden, wenn wir vielleicht auch mit jemandem ins Reine kommen können und einander vergeben können. Das sorgt nicht nur für seelische Reinigung und Reinheit und Erneuerung, sondern das wird sich auch auf unseren Körper ausweiten. Natürlich gibt es Lasten, die Folge von Sünde sind, gar keine Frage. Und da ist es gut, dass wir in Jesus auch neu anfangen können und davon befreit werden können. Also wenn ich das zusammenfassen kann, Belastungen von Geist und Seele gehören zum Leben dazu. Das ist erstmal so. Man muss nicht immer darüber nachdenken, wo kommt das jetzt her und so, sondern es ist erstmal so. Und sie gehören auch dazu, damit wir uns persönlich weiterentwickeln können, positiv, dass wir gesund leben können. Da brauchen wir Herausforderungen und Belastungen. Wenn wir das nicht haben, dann wird unser Leben ungesund. Aber Fehl- oder Überbelastung bewirken auf Dauer das Gegenteil. Die Frage ist also, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir damit um, dass wir Belastungen ausgesetzt sind, dass wir uns dazu stellen müssen, ob wir uns darauf einlassen? Ich will das mal versuchen, mit einem Bild deutlich zu machen, nämlich mit einer Ampel. Ampeln sind ja im Moment in, auf jedem Lebensmittel wird es draufgeklebt oder auf irgendwelchen Geräten, also auch heute Morgen eine Ampel. Gelb in der Mitte leuchtet, wir bekommen eine Anfrage von jemandem. Wir möchten doch irgendetwas tun. Irgendetwas, uns einsetzen für was, was erledigen und so weiter. Also es kommt eine Anfrage. Große Frage ist, wie reagieren wir? Es gibt manche, die haben eine große Freiheit, Nein zu sagen. Sagen, nein, kommt für mich nicht in Frage, passt nicht zeitlich, körperlich, kriege ich nicht hin. Rotes Leuchten, das geht. Also nein, kann ich nicht machen. Oder es gibt andere, die eine große Freiheit haben, Ja zu sagen. Also die grüne Ampel leuchtet da auf. Ja, das mache ich, es ist in Ordnung. Ich will euch mal zeigen, wie es mir oft geht, wenn ich so eine Anfrage komme. Da sieht das so aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ja, es klappt. Ich weiß es nicht. Ich würde am liebsten, aber ich weiß nicht so genau. Und wenn ihr das lang genug schaut, wird es immer unangenehmer. Man weiß irgendwie, wann ist denn jetzt endlich mal Ende? Und genauso geht es mir oft. Ich bekomme eine Anfrage und ich sage, eigentlich müsste ich es machen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, das ist wichtig und ich verstehe auch und will, aber gleichzeitig nein, wenn's unten fängt es an mit, ich habe keine Lust oder ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe ohnehin schon viel zu tun und andere müssten doch auch mal und warum immer ich? Also und das kann sich ziemlich lange hinziehen, dieses Unentschlossene. Ich möchte mit euch mal einen Blick werfen, wie kommt das eigentlich, dass wir, wenn so eine Anfrage kommt, so hin und her gerissen sind? Woran liegt das? So nur so ein paar Ideen, also es gibt sicherlich noch ganz viele andere. Eine wichtige Grundlage für mein Hin und Her gerissen ist, oder für unser, euer und meins, ich fühle mich verantwortlich. Also ich habe Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für andere übernommen, für eine Situation, für irgendeinen Betrieb, für irgendwas. Ich habe Verantwortung übernommen. Und weil ich die Verantwortung übernommen habe, kann ich nicht einfach Nein sagen, geht mich nichts an, interessiert mich nicht weiter. Sondern die Frage bewegt mich, auch wenn ich merke, ich komme damit an meine Grenzen. Also eigentlich müsste ich Ja sagen, weil ich die Verantwortung spüre und ihr auch nachkommen will. Nicht mehr ganz so populär, aber zu Zeiten von Friedrich II., den hatten wir ja gerade sehr populär, preußische Pflichterfüllung. Also ich mache das, weil man es machen muss. Ich müsste es eigentlich machen, weil man es machen muss, weil ich einfach diese Aufgabe übernommen habe und da wird nicht groß nach mir gefragt, dann mache ich das, das gehört dazu. Oder schaffe ich das vielleicht doch nicht? Bin ich vielleicht doch überlastet? Also ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Eine starke Motivation, ich brauche die Anerkennung der anderen. Also wenn ich jetzt hier Nein sagen würde, obwohl ich das eigentlich gar nicht so richtig schaffe, dann wie wirkt sich das bei den anderen aus? Die verdrehen schon die Augen oder fragen sich, und kann ich das aushalten? Kann ich das aushalten, dass andere sagen, der hat das jetzt nicht gemacht oder die hat das jetzt nicht gemacht, die kriegt das wohl nicht hin? Oder andersrum, ich weiß, wenn ich das mache, dann kriege ich vielleicht ein Lob, eine Anerkennung, vielleicht werde ich irgendwo genannt, vielleicht komme ich sogar in die Zeitung. Also es gibt ja viele Gründe aus Anerkennung, etwas zu tun oder eben Angst zu haben, es nicht zu tun, weil ich die Anerkennung der anderen verlieren würde. Eine ganz starke Motivation ist einfach, ich liebe die Menschen, also nicht im Sinne von ich liebe euch alle, sondern mir liegen Menschen am Herzen. Ich möchte ihnen gerne Gutes tun. Warum stehen sonst Eltern nachts um 3 oder sowas auf und kümmern sich um jemanden, der da so rumschreit? Das hat was mit Liebe zu tun. Oder am Samstagmorgen, wenn man eigentlich aufschlagen möchte und Kinder stehen um 6 Uhr auf der Matte, warum sperrt man sie nicht einfach ein? Also es hat was mit Liebe zu tun. Oder warum kümmere ich mich um alte Eltern und was es alles gibt, obwohl es mich eigentlich überfordert, obwohl es eigentlich zu viel ist. Wir lieben einander, wir lieben die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, und deswegen sind wir bereit, viel mehr oft einzusetzen, als das vernünftigerweise klug wäre, als es uns vielleicht auch gut tun würde. Und noch ein Grund, und ich, wie gesagt, es gibt sicher nicht noch viele, viele andere Beweggründe, ich möchte was bewegen. Also mir liegt auch etwas am Herzen, dass etwas in einer Organisation oder in einer meiner Familie oder sonst wo in Bewegung kommt, und ich bin da für ein Projekt zuständig und ich möchte gerne, dass das vorankommt. Und ich weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, ist da sonst keiner, der das machen kann. Und dann mache ich es dann doch lieber irgendwie, bevor das dann liegen bleibt. Wenn wir jetzt bei einem Volkshochschulkurs wären, dann würde das alles irgendwie unter Selbstmanagement laufen, was ich jetzt erzählt habe. Also, dass man sich selber stärker kennenlernt, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und weiß, was man kann und was man sich zumuten kann und was nicht. Und dann auch den Mut findet, vielleicht öfter als sonst Nein zu sagen. Das geht in die eine Richtung. Andere müssen es hören, dass ich sage, dass man öfter als sonst auch den Mut findet, Ja zu sagen. Die Seite gibt es auch. Also das hat damit zu tun, sich selber wahrzunehmen, mit seinen Grenzen und bewusster Ja, Nein zu sagen. Aber trotzdem bleibt ja dieser Punkt, wie gehe ich damit um, wenn ich mich jetzt für Ja oder Nein entscheide, dass das Folgen hat. Also es bewirkt ja was, wie ich mich dazu stelle. Es ist ja nicht unabhängig so, dass ich wie, was weiß ich, am Computer irgendwas rechts, links und kein Mensch interessiert sich dafür, sondern es hat konkrete Folgen für andere. Und deswegen möchte ich uns dieses Bibelwort, was ich schätze mal auch die meisten von uns schon öfter gehört haben und gesagt bekommen haben, lesen aus Matthäus 11, 28 bis 30, wieder aus der Basisbibel. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt uns das zu. Er nimmt hier ein anderes Bild, also den Atlas mit seinem Himmelsgewölbe, vermute nicht, dass Jesus den kannte. Er hätte das Bild auch nicht genommen. Er nimmt hier das Bild vom Joch. Joch meint wahrscheinlich so ein Tragejoch. Also man hat sich, bis heute gibt es das, also wenn man sich da wieder im Internet mal umschaut, also in vielen Gesellschaften bis heute üblich, dass man sich so eine Stange über eine oder beide Schultern hängt und dann kann man daran gleichmäßig Lasten hängen und es tragen. Sowas wird Jesus hier im Sinn gehabt haben. Wahrscheinlich mehr noch als dieses berühmte Ochsenjoch, an was man da auch denken kann. Wahrscheinlich geht es mehr so um ein Tragejoch, weil das viel üblicher war, dass die Leute damals sowas genutzt haben, eben bis heute, um Lasten zu tragen. Ein Tragejoch als Bild. Und so redet Jesus uns hier an. Er sagt, wenn ihr Lasten tragt. Er redet uns nicht an vor der Entscheidung, sondern er redet uns an als Leute, die Lasten tragen, die Mühe haben, die beladen sind, auch vom inneren Menschen beladen sind. Also nicht nur die viel zu arbeiten haben, das ist hier nicht zuerst gemeint, sondern die, die innerlich viel zu tragen haben, die sich überlastet vorkommen. Und Jesus sagt, wenn ihr euch so fühlt, dann will ich euch Ruhe geben. Also will ich, dass ihr innerlich zur Ruhe kommen könnt. Und wie macht er das? Indem wir sein Joch übernehmen, interessanterweise. Also ein gewisser Austausch da stattfindet. Wir sind aber beladene Leute, also wir sind schon unterwegs mit den Lasten. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus uns verspricht, dass er uns in der Entscheidung hilft, also ob wir jetzt Ja oder Nein sagen, sondern er hilft uns darin, dass wir als Leute mit einer Last zu ihm kommen und wir Ruhe finden über die Entscheidung. Ich weiß nicht, ob der Gedanke oder ob das deutlich wird. Immer wenn wir uns für Ja oder Nein entscheiden, hat das Folgen. Und wir müssen auch die Folgen tragen. Also entweder, dass wir etwas nicht machen und dann andere was dagegen haben oder ein Projekt zum Scheitern kommt. Oder vielleicht, wenn wir unsere Kinder, wenn sie erwachsen werden, begleiten und wir merken, wir machen das jetzt nicht einfach das, was sie erwarten, sondern sie müssen jetzt die Folgen tragen. Aber trotzdem müssen wir ja innerlich damit klarkommen. Trotzdem müssen wir das ja tragen. Und Jesus sagt uns, in seiner Gegenwart werden wir Ruhe finden über die Entscheidung. Sein Joch heißt, er trägt und wir können uns ihm anvertrauen mit dem, was wir zu tragen haben. Also ich würde es vielleicht so zusammenfassen, nicht die Entscheidung wird uns abgenommen, ob ja oder nein, sondern Jesus gibt uns Ruhe über die Folgen unserer Entscheidung. Wir sind und bleiben in ihm geborgen. Also wir können mit dem, was wir jetzt merken, was dran ist, ein Ja, ein Nein, wir können das Jesus anvertrauen und sagen, mit dir kann ich die Folgen aushalten. Mit dir kann ich es vielleicht aushalten, dass ein Projekt dadurch vielleicht zum Scheitern kommt, nicht mehr weitergeht. Mit dir kann ich es aushalten, dass vielleicht ein Mensch, dem ich eigentlich helfen müsste, aber wo ich den Eindruck habe, nee, es ist nicht dran, dass er selber oder sie selber klarkommen muss. Und vielleicht auch scheitert. Ich habe es nicht in der Hand, aber ich kann es mit dir zusammen angehen. Und weil ich in dir geborgen bin, kann ich es aushalten, dass es da Leute gibt, die mich für einen Luschi halten, der irgendwie nichts richtig hinkriegt. Ich kann das aushalten, weil ich in dir geborgen bin und nicht in der Anerkennung der anderen, nicht in dem, was die anderen von mir haben. Ich kann die Verantwortung, die ich habe und die ich auch gerne wahrnehmen möchte, an dich abgeben, sagen, mit dir zusammen kann ich das aushalten. Wir sind Leute, die belastet sind, die viel zu tragen haben in diesen Tagen. Nicht nur in diesen Tagen, in unserem Leben grundsätzlich, aber in dieser Zeit vielleicht noch mal mehr als sonst. Und das beunruhigt uns. Und wir können mit Jesus zusammen da durchgehen. Ich werde euch Ruhe geben, sagt er. Also ihr könnt in mir geborgen sein. Ihr könnt euch mit allem mir anvertrauen. Das heißt nicht, dass Jesus uns für alles eine Lösung gibt. Uns immer sagt, ob ja oder nein richtig ist, ob das in Zukunft, wie sich das auszahlt. Aber er ist dabei, wenn wir einen Weg gehen und trägt die Folgen mit. Vielleicht erinnert er uns auch manchmal, dass wir doch noch zu einem Ja kommen können, weil es besser ist. Das kann auch sein, dass er auch an den Entscheidungen mit uns arbeitet. Aber hier ist es die Nachricht, dass wir als Belastete zu ihm kommen können. So ruft er uns. Kommt her, die ihr schon tragt. Und ich bin da und ich trage mit euch. Und ich begleite euch bei dem, was dabei rauskommt. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich möchte uns dazu herzlich einladen, uns so bei Jesus festzumachen, in aller Ungewissheit, in allem, was uns bewegt, und ihm das anzuvertrauen. Zu sagen, so habe ich mich jetzt entschieden und ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber ich werde es mit dir zusammen angehen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle die ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.